Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr. In der nächsten Folge steht ja schon wieder der Podcast-Geburtstag an. Wahnsinn, wie einfach die Zeit vergeht. Und ja, ich bin total gespannt auf das heutige Gespräch, denn ich spreche mit Bettina Pfeiffer darüber, wie sie es mal geschafft hat, in einem Jahr 2 Millionen Wörter zu schreiben. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin nicht mal nah dran an der Hälfte. Also ich finde schon 1 Million Wörter ist echt krasses, krasses Ziel, wenn man das in einem Jahr schafft. Ich schreibe in einem Durchschnittsjahr wahrscheinlich so 180.000 Wörter. Es gab auch bestimmt schon mal ein Jahr, da habe ich über 200.000 in einem Jahr geschrieben. Aber wie gesagt, also da bin ich immer noch unglaublich weit von 2 Millionen entfernt. Und ich fand es einfach so spannend, wie wir Menschen und AutorInnen alle komplett andere Arbeitsweisen haben. So die einen, die arbeiten an einem einzigen Werk 7 Jahre lang und feilen an jedem Wort. Und andere, die sprühen nur so vor Ideen und Inspirationen, dass es reicht für, wie in Bettinas Fall, für 25 Bücher in einem Jahr. Wow, also ich bin schon allein da Hut ab vor dieser Kreativität und dem Ideenreichtum. Ich glaube, ich hätte nicht einmal so viele Ideen für 25 Bücher, also über meine Lebenszeit hinweg vielleicht schon, aber nicht in einem Jahr. Also ja, krass, krass, krass. Ja, du hörst wahrscheinlich schon, ich bin richtig gespannt auf dieses Gespräch und was ich da heute alles noch so erfahren und lernen werde. Denn, um ehrlich zu sein, seit einer Weile struggle ich so ein bisschen damit, in den Flow zu kommen und wirklich so mich längere Zeit zu konzentrieren, weil ich finde, ja, um das zu schaffen, man schreibt ja unglaublich viele Wörter in einer Stunde und an einem Tag und dafür muss man sich ja einfach über einen längeren Zeitraum konzentrieren können. Und ich habe so das Gefühl, dass mir so diese längere Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen verloren gegangen ist. Und ja, vielleicht hat Bettina da ja auch noch den einen oder anderen guten Tipp, den ich dann hinterher direkt mal ausprobieren kann. Was mir auf jeden Fall sehr hilft, ist, mir einfach alles aufzuschreiben, also auch am besten, dass man sich einen Notizblock oder sowas zum Schreiben daneben legt und wenn einem irgendwie so ein Gedanke kommt, der einen möglicherweise rausreißt, wie zum Beispiel, ah Mann, diese eine E-Mail muss ich ja noch schreiben oder ah, ich wollte ja noch zu dem und dem Thema das recherchieren, dann einfach kurz auf dem Block, der schon bereit liegt, notieren, damit es irgendwie aus dem Kopf und aus den Gedanken raus ist und man dann halt sagt, okay, das kann ich jetzt nicht mehr vergessen, weil ich habe es ja gerade aufgeschrieben und dann kann ich mich wirklich so auf die Sache besser einlassen. Denn irgendwie bei mir ist es zumindest so, dass meine größte Angst immer ist, dass ich irgendwas vergesse. Und dann, ja, dann komme ich halt nicht mehr so richtig in den Flow rein, weil ich ja immer mit meinen Gedanken irgendwie bei dieser anderen Sache auch bin, die ich ja nicht vergessen wollte. Also falls du da irgendwelche coolen Tipps hast oder diesen Struggle da kennst, den ich gerade beschrieben habe, dann schreib mir super gerne in einem Kommentar auf Spotify deine Tipps oder wie du damit umgehst, wie du das machst, das Gedankenkarussell abzuschalten, da bin ich auf jeden Fall super, super dankbar für sowas. Und dann habe ich noch eine mega, mega coole Ankündigung zu machen, denn es gibt ein neues Buch von mir. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es das jetzt, wenn die Folge erscheint, schon zu kaufen gibt oder es immer noch nur zur Vorbestellung da ist, denn Stand jetzt, wenn ich die Folge aufnehme, das ist jetzt Mitte November, ist es so, dass es von den Druckereien abhängt, wann genau das Buch veröffentlicht wird. Auf jeden Fall vor Weihnachten, denn das Buch sieht so, so cool aus. Es ist wirklich das perfekte Weihnachtsgeschenk, egal ob für dich selbst oder für einen lieben Menschen. Denn, oh mein Gott, dieses Buch, es ist so, 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 so wunderschön. Es hat eine Ausstattung, die ich noch nie bei einem meiner Bücher hatte. Und zwar ist das mein allererster Farbschnitt. Und wenn du jetzt in die Shownotes schaust, dann findest du dort auch den Link zu Königsblau. Das ist nämlich meine Märchenadaption um König Blaubart. Und wenn du auf den Link jetzt klickst, dann gelangst du auch zum Shop und kannst dir dort das Buch anschauen und diesen super tollen Farbschnitt. Ich kann es immer noch nicht, dass ich endlich ein Taschenbuch habe mit Farbschnitt. Und das Beste ist, es handelt sich hierbei um ein Maxi-Taschenbuch. Das heißt, du bekommst zwei Geschichten in einem, denn in dem Taschenbuch befindet sich auch noch das Prequel Königsfluch. Das heißt, du bekommst zwei Geschichten in einem. Wie cool ist das denn bitte? Wenn du, was ich sehr stark hoffe, dir jetzt gerade das Buch schon anschaust, dann siehst du ja auch, dass dieser Farbschnitt etwas sehr Besonderes ist. Denn wir finden hier auf dem Farbschnitt Metallschließen. Und ja, muss ehrlich sagen, ich habe sowas vorher noch nie bei einem anderen Buch gesehen. Also bei einem Farbschnitt solche Metallschließen. Aber sie passen einfach perfekt zu dem Cover. Denn die Metallschließen, die verleihen dem Buch so dieses perfekte, märchenhafte, historische Flair. Also ich finde, dass das Buch dadurch wirklich aussieht wie so ein alter Foliant, den man in einem Antiquitätengeschäft finden könnte. Und ja, es passt einfach halt perfekt, nicht nur zur Optik, sondern natürlich auch zu dem Inhalt des Buches. Also ja, ich bin richtig begeistert. Ich finde, Enrico, Shoutout an Enrico, er war ja auch sogar schon zweimal hier im Podcast zu Gast und er ist einfach wirklich der beste Cover-Designer. Also EF von Heinwald ist sein Autorenname. Und ja, er hat mir wirklich meinen Traum erfüllt. Er hat das Buch sowohl von außen zu einem echten Hingucker gemacht, als auch von innen. Also von innen ist das Buch auch mega, mega hübsch geworden. Aber wie gesagt, am coolsten finde ich natürlich, dass es mein erster Farbschnitt ist und dann auch noch diese tollen Metallschließen. Wir hatten zuerst auch noch überlegt, Enrico hatte mir nämlich zwei Ideen für den Farbschnitt vorgeschlagen. Zum einen die Metallschließen und zum anderen, dass wir die Festung, also die Burg von Blaubart, auf den Farbschnitt drucken. Denn ein großer Teil der Geschichte spielt natürlich auch in seiner Festung. Aber ich fand dann, dass so ein Motiv, also irgendwie so ein ja, einfach irgendein Bild auf einem Farbschnitt halt schon typischer ist und man öfter gesehen hat, aber diese Metallschließen, also korrigier mich gerne, falls du das schon mal irgendwo gesehen hast, dann schreib mir auch gerne dieses Buch, wo du schon mal gesehen hast, aber ich habe es persönlich noch nie gesehen und ich fand diese Idee einfach mega, mega genial und cool und mal was anderes. Und ja, also ich hoffe, du bist genauso begeistert wie ich von dem Buch und falls du Märchen liebst, also ich meine, wer liebt denn keine Märchen, dann ja, ist das hier dein Call to Action, dir unbedingt Königsblau einmal näher anzusehen, weil ich finde ja zum einen, Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Lustigerweise war nämlich die letztes Jahr die Dezemberfolge sogar die mit Enrico und da haben wir über seine Märchenadaption gesprochen. Also falls dich generell so ein kleiner Deep Dive in das Thema Märchenadaptionen interessiert und natürlich auch mit meinem Cover-Designer. Gut, damals wusste ich das noch nicht. Da hatte Enrico bisher meine Phönix-Saga-Bücher gemacht, aber da wusste ich noch nichts von Königsblau. Ja, dann verlinke ich dir die Folge auch in den Shownotes zur heutigen Episode und dann kannst du schon mal so ein bisschen Vorgeschmack in die Märchenwelt bekommen. Um dich noch ein bisschen mehr in Stimmung zu bringen, findest du am Ende der Episode auch noch eine Hörprobe zu Königsblau. Es gab ja auch schon lange keine Hörproben mehr. Fangen wir aber erstmal mit dem Interview an, denn ich bin wirklich schon sehr, sehr, sehr gespannt auf Bettinas Tipps und wie sie das geschafft hat, 2 Millionen Wörter in einem Jahr zu schreiben. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Bettina Pfeiffer. Hallo Bettina, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo Julia, danke, dass ich da sein darf.
Du hast mal in einem Jahr beeindruckende 2 Millionen Wörter geschrieben und ich finde das echt der Wahnsinn und ich bin schon total gespannt, was du jetzt gleich dazu alles erzählen wirst. Also erstmal, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du die 2 Millionen Wörter in einem Jahr geschrieben hast? War das einfach so eine Challenge, die du dir vorgenommen hast?
Nein, das war überhaupt keine Challenge. Das war in einem Jahr, in dem ich noch nicht hauptberuflich Autorin war. Und da war Schreiben einfach mein Hobby und mein Ausgleich zum Alltag. Und ich habe dann wirklich in jeder freien Minute geschrieben, einfach weil ich so viele Geschichten im Kopf hatte Und ja, das einfach in einer Zeit war, wo halt der Beruf sehr stressig war und die Kinder noch klein und stressig waren. Und ja, dementsprechend habe ich viel Zeit für mich gebraucht und beim Schreiben hatte ich die Zeit für mich. Und ich kann sehr schnell schreiben, weil ich die Geschichten halt im Kopf habe. Und da war es dann kein Problem, dass ich dann wirklich mit meiner Freizeit so viele Wörter zusammengebracht habe.
Und du sagst, du schreibst sehr schnell. Wie viele Wörter schaffst du denn pro Stunde?
Das ist immer unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob ich jetzt eher ruhigere Szenen schreibe oder tatsächlich Kampfszenen, weil bei Kampfszenen fliegen meine Finger über die Tastatur. Also ich würde sagen, im Schnitt schaffe ich in der Stunde zwischen 3.000 und 5.000 Worte.
Wow, okay, das ist echt beeindruckend. Ich glaube, ich bin vielleicht bei so 1000 Wörtern die Stunde, also echt. Wahnsinn! Schreibst du dann also alles mit quasi manuell schreiben oder diktierst du auch?
Mit Diktieren komme ich überhaupt nicht klar. Ich glaube, ich habe eine nicht so tolle Aussprache für das Diktiergerät, weil dann kommen immer Wörter raus, die ich nicht gesagt habe. Dann ärgere ich mich, dann bin ich aus dem Flow draußen. Nein, ich schreibe tatsächlich alles mit der Tastatur.
Okay, wow, ja, also dann ist noch beeindruckender. Du hörst dich wirklich beeindruckt. Wie viele Bücher waren denn am Ende deine 2 Millionen Wörter? Also wie viele Bücher sind da rausgekommen?
Es waren dann tatsächlich, ich glaube, 25 Bücher und ich glaube, 10 Kurzgeschichten habe ich noch dazu geschrieben gehabt, weil ich ja immer Kurzgeschichten zu jedem Buch mache für den Newsletter und ja, das habe ich dann da halt mit reingerechnet. Aber so ungefähr um den Dreh werden es 25 Bücher plus 10 Kurzgeschichten gewesen sein.
Planst du dann eigentlich deine Manuskripte sehr akribisch im Vorfeld, dass du deswegen auch so schnell bist?
Gar nicht. Ich bin der absolute Penster. Also das sind halt wirklich die, die kein Konzept vorher haben. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich meine Charaktere im Vorfeld plane, also was für Motivation sie haben und was für Ziele sie haben. Aber ansonsten habe ich überhaupt keinen Plan. Ich probiere immer wieder mal eine Struktur einzuziehen, nur um festzustellen, dass ich 2 Kapitel später dann eigentlich gar nichts mehr mit dieser Struktur zu tun habe und dann was komplett anderes schreibe, als ich zuerst geplant hatte. Also ja, ich mache das tatsächlich so, dass ich am Vorabend mir die Geschichte im Kopf weiterspinne und dann schreibe ich in Wahrheit nur das auf, was ich mir schon vorher vor dem Einschlafen ausgedacht habe.
Musst du dann im Nachhinein auch noch viel überarbeiten?
Passiert, wenn es längere Reihen sind, wenn ich am Ende der Reihe zum Beispiel draufkomme, es wäre nicht schlecht, wenn ich gewisse Dinge schon ganz am Anfang erwähnen würde, damit sie nicht so aus dem Nichts kommen, aber dass ich mal etwas gravierend abändere, passiert so gut wie nie. Außer ich möchte die Geschichte verändern, dann ist es wieder was anderes.
Bin jetzt natürlich sehr spannend zu hören, wie denn so ein typischer Schreibtag damals bei dir aussah, als du auf die 2 Millionen Wörter geschrieben hast.
Also mein typischer Schreibtag war tatsächlich, ich bin so früh wie möglich aufgestanden, damit ich vor meinen Kindern wach war. Dann habe ich meistens ein Kapitel geschrieben, bevor ich die Kinder aufgeweckt habe. Dann habe ich die Kinder in die Schule bzw. den Kindergarten gebracht, bin selber ins Büro gefahren, und dann hatte ich, bevor ich die Kinder wieder aus der Betreuung abholen durfte, ungefähr 1 bis 2 Stunden Zeit, je nachdem, wie pünktlich ich es aus dem Büro geschafft habe. Und dann habe ich in diesen 1 bis 2 Stunden halt geschrieben, was das Zeug hält. Und sobald die Kinder im Bett waren, habe ich weitergeschrieben.
Wahnsinn, aber ich bin auch sehr beeindruckt von so einer Selbstdisziplin, weil ich finde, dazu gehört auch immer, ja, dass man wirklich dann so sagt, nein, ich nehme mir jetzt die Zeit, das ist meine Schreibzeit und lass mich da nicht von ablenken von anderen Dingen. Also wie schaffst du das dann da immer so auch im Fokus und bei dir zu bleiben?
Das hat tatsächlich länger gedauert. Also, als ich noch nicht hauptberuflich Autorin war, war es einfacher, weil das war dann einfach die Zeit, die mir gehört hat. Und jetzt, wo ich eben hauptberuflich Autorin bin, mache ich es tatsächlich so, ich stelle das WLAN aus, ich mache das Handy auf Flugmodus und sage mir dann tatsächlich so, wir machen jetzt Sprints, also so halbstündige Sprints. Das heißt, in dieser halben Stunde mache ich nichts anderes als zu schreiben. Dann gönne ich mir meistens so 5 bis 10 Minuten Pause und dann mache ich noch einen Sprint, bis ich halt sage, ich habe mein Ziel für den heutigen Tag erreicht, weil alles andere ist halt, dann kommen halt E-Mails rein, dann kommen Anfragen und Nachrichten rein und ja, das lenkt mich dann ab und das schalte ich aus und in der Zeit bin ich halt wirklich nur für das Schreiben da und gönne mir diese Zeit einfach ohne Ablenkung.
Du schreibst dann wahrscheinlich auch jetzt immer noch am liebsten morgens, oder? Oder schreibst du auch viel noch abends, wenn dann wieder Freizeit hast?
Na, ich habe jetzt den Luxus, dadurch, dass ich alleine zu Hause bin, denn fast den ganzen Tag. Also meine Kinder kommen mittlerweile, die sind ja jetzt auch schon älter, die kommen mittlerweile zwischen 2 und 3 nach Hause am Nachmittag. Ich habe jetzt den Luxus, ich kann theoretisch von 8 in der Früh bis 3 am Nachmittag schreiben, wenn ich möchte. Also da brauche ich am Abend nicht mehr schreiben, Gott sei Dank.
Gibt es oder gab es denn auch Tage, an denen du keine Lust zum Schreiben hattest und wie bist du damit dann umgegangen?
Die gibt es tatsächlich immer wieder mal. Also ich glaube, wenn man sehr viel schreibt, dann brennt man irgendwann mal aus. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt gar nicht mehr schreiben, aber es gibt dann halt einfach so Phasen, in denen man sich erholen muss. Und das war vor ein paar Jahren, war das für mich ganz schlimm, weil wie gesagt, es war mein Ausgleich. Mittlerweile kann ich damit recht gut umgehen und sage dann einfach, ja, dann mache ich halt was anderes Kreatives. Also dann weiß ich nicht, dann mache ich Diamond Painting oder dann lese ich etwas oder ganz was außergewöhnlich ist, ich putze mal was, einfach um den Kopf mal komplett frei zu kriegen. Aber ja, mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen und sag halt einfach, ich muss nicht jedes Monat 1,5 Millionen Wörter schreiben, nur damit ich glücklich bin.
Wie hast du denn verhindert, dass die Quantität die Qualität deiner Texte beeinträchtigt hat?
Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Das heißt, ich bin tatsächlich jemand, der sagt, wenn ich nicht zufrieden bin, dann gebe ich es nicht raus. Das heißt, von diesen 25 Büchern, die ich geschrieben habe, da waren die Geschichten wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich war halt nicht damit zufrieden. Das heißt, ich habe es dann geschrieben. Das war dann für mich eine Übung quasi, um mein eigenes Handwerk ein bisschen zu üben. Aber wenn ich eben zum Beispiel gesagt habe, da ist der Plot ein bisschen flach oder da hat mir die Charakterentwicklung nicht gefallen, dann gebe ich das nicht raus, beziehungsweise ich arbeite auch mit guten Lektoren zusammen. Das heißt, wenn ich eine Geschichte wirklich veröffentlichen möchte, dann wird die natürlich nochmal von Profis überarbeitet, also mit mir, mit Profis überarbeitet. Und ja, dann hoffe ich, dass die Qualität halt einfach wirklich dementsprechend passt.
Ja, jetzt hast du ja selber schon gesagt, damals in dem Jahr mit den 25 Büchern, du hast ja auch noch eben dann parallel das Lektorat gemacht, Cover Design und um Marketing musstest du dich ja wahrscheinlich auch um alles kümmern. Wie hast du das denn alles so geschafft, das so parallel zu machen und da nicht den Überblick zu verlieren?
Ich bin jemand, der sehr gerne Listen schreibt. Ich habe Listen für meine Listen. Ich breche die Tasks in Projekte runter. Dann breche ich die Projekte in Timelines runter, also wann was fertig sein muss. Und dann mache ich mir tatsächlich Wochen- und Tageslisten, wann ich was machen sollte, damit es sich ausgeht. Und dadurch, dass ich alles auf der Liste stehen habe, brauche ich es nur abhaken. Und wenn ich sehe, ich habe einen Punkt nicht abgehakt, dann weiß ich, da sollte ich mich noch drum kümmern und so behalte ich Gott sei Dank den Überblick einigermaßen.
Ja, To-Do-Listen, die retten mich auch immer. Was hast du denn in diesem Jahr, als du die 2 Millionen Wörter geschrieben hast, vielleicht auch über dich selbst gelernt?
Ich habe über mich selbst gelernt, dass ich Grenzen habe, die ich respektieren muss. Das sollte, glaube ich, jeder für sich lernen und auch feststellen, was die eigenen Grenzen sind. Denn ich habe es von Kollegen zum Beispiel oft gehört, wenn man so viel schreibt, das ist ja nicht gesund, da muss man mehr auf sich aufpassen, das kannst du ja nicht machen. Und ich denke mir, ja, aber meine Grenzen sind meine Grenzen und deine Grenzen sind deine Grenzen. Und nur weil jemand anderes meint, dass das nicht möglich ist, heißt das nicht, dass es für mich unmöglich ist. Aber man muss halt einfach wirklich schauen, wo sind meine Grenzen und wann muss ich stoppen, damit ich nicht tatsächlich in so eine Art Burnout hineinschlittere?
Jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen angebrochen, was so KollegInnen über dein Schreibpensum gedacht haben. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert oder was haben deine Familie und Freunde davon gehalten?
Also für meine Familie und meine Freunde war mein Schreiben eigentlich bis zu dem Moment, wo ich es hauptberuflich gemacht habe, so eine kleine Blackbox. Also das war wirklich so, wir wissen nicht, was genau du machst. Ich habe es zwar versucht, ihnen zu erklären, weil es gab natürlich Interesse, aber ich glaube, ich bin nicht so ganz zu ihnen durchgedrungen. Also, und ich glaube, auch für die meisten ist es halt jetzt, ja, 2 Millionen Worte klingt jetzt viel, aber die wenigsten können damit was anfangen, weil die wenigsten wissen, wie viele Bücher das eigentlich sind. Wenn du sagst, na, ich habe 25 Bücher in einem Jahr geschrieben, dann ist das eher so ein, oh mein Gott, und wie und was? Aber so mit dem, ja, ich habe heute, weiß ich nicht, 10.000 Worte geschrieben, das war dann so ein, schön für dich.
Für alle, die jetzt zuhören, was wären denn so deine ultimativen Tipps zum Schnellschreiben?
Das kommt natürlich auch sehr auf die eigene Persönlichkeit an. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich selbst sehr gerne challenge. Deswegen mache ich auch diese Sprints. Da notiere ich dann mit, ich habe so und so viele Worte in diesen ersten 30 Minuten geschafft. Und dann bin ich tatsächlich jemand, der dann sagt, so und in den nächsten 30 Minuten überbieten wir das. Und das funktioniert für mich gut, weil ich eben ja sehr gerne solche Challenges habe. Aber das muss halt wirklich jeder für sich wissen. Ich glaube, es gibt genug Leute, die mit so Wortzielen am Tag überhaupt nichts anfangen können, die dann zum Beispiel sagen, ja, ein Kapitel am Tag. Und ein Kapitel kann ja viel sein. Das kann ja zwischen 2000 und 10.000 Worte eigentlich alles sein. Das heißt, ich persönlich brauche Ziele, die ich erreichen will. Das funktioniert aber wahrscheinlich nicht für jeden. Aber das ist halt der Weg, den ich gehe. Und wenn man diesen Weg verfolgen will, ich würde tatsächlich eine Stoppuhr mitlaufen lassen und seinen Wordcount tracken in dieser Zeit.
Hast du auch irgendein gewisses Ritual, dass du dir mal erst noch eine Kerze anzündest oder ein Lieblingsgetränk hinstellst?
Also ein Ritual per se nicht. Ich habe bei jeder Geschichte eine eigene Duftkerze, weil ich einfach auch ein Mensch bin, der halt mit Düften sehr viel verknüpft. Das heißt, wenn ich diesen Duft rieche, dann bin ich in der Geschichte mehr oder weniger schon drin. Und ich habe auch meistens Schmuck, der zur Geschichte passt. Das heißt, wenn ich den Schmuck anlege, dann kann ich besser schreiben.
Ah, okay, clever. Ist auf jeden Fall ein interessanter Tipp. Also mein größtes Problem ist ja oft, dass ich mich zu schnell ablenken lasse. Deswegen hast du ja auch schon gesagt, so Handy in Flugmodus, das hilft bei mir auch immer sehr, sehr gut. Wie schaffst du es denn, über Stunden so konzentriert zu sein und den Fokus zu halten? Weil das fällt mir auch manchmal ein bisschen schwer, wenn dann doch wieder irgendwie noch so andere Gedanken kommen oder was man sonst noch machen sollte.
Da ist es ganz gut, wenn man eben diese Zeitsprints hat, weil dann sagt man halt, diese halbe Stunde halte ich die Konzentration komplett. Und wenn ich dann merke, ja, ich werde jetzt ein bisschen nachlässiger mit der Aufmerksamkeit, dann ist es wahrscheinlich Zeit für eine Pause. Also ich gehe dann meistens einmal um den Block spazieren oder so, einfach um den Kopf wieder frei zu kriegen. Oder wenn irgendetwas wirklich dringend ist, weil ich sage, ich muss jetzt diese E-Mail schreiben, dann schreibe ich halt diese E-Mail, bevor ich den nächsten Sprint mache.
Gab es denn ein Buch, das du während dieses Jahres besonders lieb gewonnen hast? Also eins, was dir vielleicht während deiner Challenge auch ja besonders ans Herz gewachsen ist?
Von denen, die ich selbst geschrieben habe.
Ja, genau.
Das war, jetzt muss ich nachdenken, ob das in dem Jahr gewesen ist. Ich habe so viele Bücher geschrieben. Das war, glaube ich, tatsächlich die Legende der Feuerrosen. Das war nämlich also diese 2 Millionen Worte habe ich tatsächlich im Corona-Jahr geschrieben. Das war eine sehr herausfordernde Zeit für mich, weil ich hatte eben neben Homeoffice auch meine Kinder zu Hause, die zu Hause unterrichtet werden mussten. Und ich war dann emotional einfach komplett am Sand. Also ich war total ausgelaugt und damals habe ich die Legende der Feuerrosen geschrieben. Das ist letztes Jahr erst rausgekommen. Also man sieht, ich habe dann eine gewisse Zeit gebraucht, um die ganzen Bücher, die ich geschrieben habe, zu veröffentlichen. Und da war einfach diese Thematik mit dem wieder aufstehen und einfach weitermachen und sich nicht unterkriegen lassen. Das hat mich dann irgendwie begleitet. Also dieses Phönix-Thema mit aus der eigenen Asche wieder auferstehen und sich einfach ja nicht unterkriegen lassen, das hat sich halt bei mir extrem eingebrannt. Und diese Geschichte ist irgendwie immer noch sehr präsent, obwohl ich sie, wie gesagt, vor 5 Jahren geschrieben habe und voriges Jahr sie eben rausgekommen ist. Aber das ist halt wirklich ein Thema, was mich, glaube ich, immer noch begleitet.
Hast du dann immer noch ein Manuskript von dieser Zeit vor 5 Jahren in deiner digitalen Schublade liegen, was noch auf die Veröffentlichung wartet?
Ja, tatsächlich habe ich noch 2 Manuskripte in der Schublade liegen aus der Zeit. Ob die mal veröffentlicht werden, weiß ich nicht. Also das sind die Projekte, bei denen ich sage, ich kann es mir vorstellen, ich weiß es aber noch nicht genau, weil ich einfach immer noch ein recht hohes Schreibpensum habe und halt immer die neuesten Ideen sind halt immer die spannendsten irgendwie.
Hm, das stimmt, das kenne ich auch. Wie viele Wörter schreibst du denn dann jetzt inzwischen in einem Jahr? Weil du hast ja gesagt, du hast jetzt das Pensum reduziert.
Also ich habe das Pensum hauptsächlich deswegen reduziert, weil ich momentan halt einfach auch nicht so viel dazukomme. Es sind halt sehr viele andere Dinge dazugekommen. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, 1,2 Millionen Worte geschrieben. Das ist dann doch fast die Hälfte, aber das ist halt so ein guter Schnitt. Ich glaube, dieses Jahr werde ich die 1 Million nicht knacken, weil dieses Jahr war einfach in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd. Aber ja, im Prinzip, ich schreibe noch immer mein Ausgleich und ich freue mich immer, wenn ich Zeit dafür finde, dass ich es machen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich so diese Freude am Schreiben behält und es dann nicht irgendwie, weil es zu so einem Beruf wird und etwas, was man tun muss, dann verloren geht.
Genau, ja.
Welche Fehler sollten denn HörerInnen vermeiden, wenn sie ebenfalls viel und schnell schreiben wollen?
Wenn es nur um den Output per se geht, nicht nochmal drüber lesen, bevor man den Sprint hinter sich hat und korrigieren anfangen. Ich sage immer, dafür hat man die Überarbeitungsphase. Während des Schreibens sollte man dann einfach wirklich sagen, ja, klar, wenn es mir ins Auge springt, dass ich ein Wort vergessen habe, dann bessere ich es auch aus. Aber ansonsten sage ich, ja, dann finde ich halt jetzt nicht das perfekte Wort, dann ist es halt im Moment ein Platzhalter. Weil, wie gesagt, in der Überarbeitung verfeinere ich dann sowieso alles. Und ich würde wirklich empfehlen, sich vorab Gedanken zu machen, was in diesem Kapitel oder in diesem Zeitraum, in dem man schreibt, halt passieren soll mit der Geschichte, damit man halt einfach wirklich so ein bisschen eine Guidance hat, wie man halt schreiben kann. Weil wenn ich mir die Szene erst überlegen muss, dann kann ich natürlich dementsprechend nicht schnell schreiben, sondern da muss ich halt erst während dem Schreiben überlegen, was passiert denn jetzt, was wollen jetzt wer sagen und so weiter und so fort. Also ich würde mir davor einfach mal einen kurzen Szenenplan im Kopf machen, was ich denn jetzt in diesem Sprint unbedingt schreiben möchte.
Bei mir ist es auch so, dass ja auch irgendwie jedes Buch, von jedem Buch, jeder Geschichte wächst man und man entwickelt sich weiter. Hat sich denn über die Jahre oder auch besonders in diesem Corona-Jahr dann bei dir durch die 2 Millionen Wörter deine eigene Schreibweise verändert?
Ich merke immer, je mehr ich geschrieben habe, desto feiner ist mein Stil geworden. Das heißt, natürlich nach den 2 Millionen Wörtern war mein Stil ein ganz anderer als davor. Ich merke diese Entwicklung immer noch. Also ich persönlich habe das Gefühl, ich werde immer besser, aber ist vielleicht auch subjektiv. Also ich glaube schon, je mehr man schreibt, das ist ja ein Handwerk. Und wenn man das übt, dann wird man besser, dann wird man schneller, dann wird man einfach geübter. Und dementsprechend merke ich schon, dass eben, wenn ich viel schreibe, dass sich wirklich stilistisch immer noch was bei mir tut.
Das glaube ich, so soll es ja auch sein. Und es geht mir definitiv auch so, dass ich das Gefühl habe, dass man, je mehr man es tut, desto besser wird man. Super spannend. Also, ich habe auch gerade schon wieder richtig viel gelernt und total auch Lust bekommen, jetzt mal wieder mehr zu schreiben und mich zu challengen. Also, ich fand das eine richtig coole Idee auch von dir, weil ich glaube, bei mir könnte das auch gut funktionieren, was du meintest, dass man sich dann immer versucht, bei dem nächsten Sprint zu überbieten. Ich habe nämlich auch so diesen inneren Ehrgeiz. Das finde ich einen sehr, sehr coolen Tipp.
Freut mich. Also für mich bringt es viel, aber ich weiß, es gibt genug Menschen, die mit sowas nicht umgehen können. Aber wenn man sowas gern hat, ist das wahrscheinlich eine gute Idee, das mal auszuprobieren.
Wo können dich denn jetzt interessierte Hörerinnen und Hörer überall im Internet und auf Social Media finden?
Also man findet mich auf Social Media hauptsächlich auf Instagram. Das ist momentan die Plattform, bei der ich mich am wohlsten fühle. Ich bin zwar auch bei TikTok, aber ja, das ist noch nicht so ganz, da bin ich noch nicht so ganz angekommen. Ich habe eine eigene Website, da kann man sich auch für den Newsletter anmelden. Und da kommen dann so alle 2 Wochen, ja, Einblicke zu meinen aktuellen Projekten, zu meinem Alltag, zu den Veröffentlichungen, die anstehen und halt natürlich auch, wo man mich treffen kann. Denn ich bin ja auch sehr viel auf Messen unterwegs. Das heißt, im Newsletter kriegt man dann mehr oder weniger immer die Updates vor allen anderen.
Super, dann habe ich für dich nur noch eine allerletzte Frage und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag ist, wenn ich mit meinen Katzen kuschelnd im Bett liege, mein Mann mir das Frühstück ans Bett bringt und ich mir einen schönen Film anschauen kann. Am besten irgendeinen kitschigen Disney-Film, weil ich finde das irgendwie total schön, wenn man da in diese Märchenwelten eintauchen kann und einfach abschalten kann und ja, genießen kann.
Klingt auf jeden Fall nach einem super schönen Sonntag. Vielen Dank, Bettina, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst und mit mir und den HörerInnen deine Erfahrung zum Thema 2 Millionen Wörter in einem Jahr schreiben geteilt hast.
Sehr gerne.
Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Königsblau von Julia Zieschank. Rosalie spähte aus dem Kutschenfenster, als die dunkelgrauen Mauern von Bluebeards Festung langsam in Sicht kamen. Obwohl sie nicht hier sein wollte, war sie froh, bald aus der Kutsche rauszukommen. Nach dieser knapp 4-wöchigen Reise tat Rosalie jeder einzelne Knochen weh. Obwohl sie nachts fast immer in Gasthäusern Rast gemacht hatten, in denen es ein richtiges Bett und warmes Essen gegeben hatte, waren die Tage, in denen sie allein in der Kutsche saß und die vorbeiziehende Landschaft durch das Fenster aus beobachtete, lang und anstrengend gewesen. Das ständige Ruckeln und Holpern, wenn die Kutschräder über einen Stein oder in ein Schlagloch fuhren, hatten ihr zu Anfang Übelkeit verursacht. Inzwischen hatte sich ihr Magen daran gewöhnt, nicht jedoch ihr Hintern oder ihr Rücken oder jede andere Stelle ihres Körpers, die voller Verspannungen schmerzte. Rosalie sah der aus massiven Steinen bestehenden Mauer, jeglichen Blick auf Lubirds Festung verwehrte, mit Skepsis entgegen. Was sich dahinter wohl verbergen mochte? Rosalie fragte sich, was sie erwarten würde. War bereits alles vorbereitet für ihre Hochzeit oder gönnte man ihr zuerst ein paar Tage Ruhe, um wieder Kraft zu schöpfen? Rosalies Magen zog sich bei der Vorstellung, was nach der Hochzeit folgte, krampfhaft zusammen. Es war ihr egal, wie viele prächtige Kleider sie bekommen und wie reich sie nach dieser Eheschließung sein würde. Der Gedanke an die bevorstehende Hochzeitsnacht mit Bluebeard schnürte ihr die Luft ab. Nackte Angst ergriff von ihr Besitz. Rosalie drückte die Fingernägel so fest in die Handballen, bis sich vier blutige, halbmondförmige Sicheln abzeichneten. Der Schmerz half ihr, nicht völlig den Verstand zu verlieren. Die Mauern kamen näher, und Rosalie fragte sich, ob sie sich auf der falschen Seite des Anwesens befand, denn sie konnte weit und breit kein Tor erkennen. Der Kutscher knallte mit der Peitsche und die Pferde beschleunigten ihr Tempo. Es waren längst nicht mehr die Pferde vom Beginn ihrer Reise. Nach ungefähr einem Drittel der Strecke waren sie ausgetauscht worden und dann noch ein weiteres Mal nach dem zweiten Drittel. Der Kutscher steuerte die Pferde viel zu weit nach rechts, viel zu nah an die Mauer heran, fand Rosalie. Wenn er nicht aufpasste, würden sie damit kollidieren. Wobei Rosalie nichts gegen einen Unfall gehabt hätte. Ein gebrochenes Bein würde die Hochzeit sicherlich hinauszögern. Die Peitsche knallte erneut und jetzt machten sie eine scharfe Rechtskurve direkt auf die Mauer zu. Rosalie riss verschreckt die Augen auf. »Was tut ihr da?« rief sie dem Kutscher zu. Als Antwort knallte nur ein weiteres Mal die Peitsche. Die Pferde schnaubten nervös. Auch sie wollten nicht mitten in eine Mauer hineingaloppieren. Doch der Kutscher ließ ihnen keine Wahl. Rosalie zog den Kopf zurück in den Wagen. Sie wollte die Kollision mit der Mauer nicht sehen. Ihre Finger krallten sich in das Polster der Sitzbank und sie spannte ihren Körper an. Mit geschlossenen Augen wartete sie. Doch nichts geschah. Sie hätten schon längst gegen die Mauer prallen müssen. Rosalie wagte es, die Augen zu öffnen und spähte aus dem Fenster. Mit Staunen stellte sie fest, dass sie durch eine riesige, gepflegte Gartenanlage fuhren. Doch irgendetwas war komisch. Rosalie wusste nur nicht genau, was es war. Sie kamen an einem See vorbei, auf dem ein paar Schwäne schwammen. Verwirrt schüttelte Rosalie den Kopf. Hatte sie vielleicht bis eben geschlafen und sich die Mauer nur eingebildet? Sie lehnte sich weit aus dem Fenster und schaute zurück. Hinter ihr sah sie die Soldaten zu Pferd, die ihr die ganze Zeit über folgten, um sie zu beschützen oder sie daran zu hindern, zu fliehen. Rosalie war sich nicht ganz sicher. Wahrscheinlich war ihr Befehl eine Mischung aus beiden. Doch was Rosalie staunen ließ, war der Weg, dem sie folgten und der direkt auf die Mauer zuführte. Doch noch immer konnte sie kein Tor oder sonst etwas erkennen, das ein Durchkommen ermöglicht hätte. Rosalie hielt sich verwirrt den dröhnenden Kopf. Hatte sie Halluzinationen? Oder waren sie gerade wirklich mitten durch eine meterdicke Steinmauer gefahren? Vor ihr ragte Bluebeards Festung auf, die aus dem gleichen, trostlosen graublauen Stein wie die Mauer bestand. Überhaupt erschien ihr hier alles recht trostlos. Erst jetzt bemerkte sie, was ihr schon zuvor ein ungutes Gefühl verursacht hatte. In dem Garten gab es nicht eine einzige blühende Pflanze, nur vereinzelt ein paar Bäume, aber selbst die trugen keine Blätter mehr, die jetzt im Herbst für etwas Farbe hätten sorgen können. Nicht mal der See bildete eine Ausnahme, schimmerte er doch in einem einträchtigen Graublau. Sehr merkwürdig. Rosalie erschauderte. In den vielen Wochen der Einsamkeit hatte sie gelernt, den Gedanken zu akzeptieren, Bluebeards neunte Ehefrau zu werden. Was blieb ihr auch anderes übrig, Sie konnte nicht vor dem Bruder des Königs fliehen. Er blieb nur, ihr Schicksal mit Würde anzunehmen oder ein Häufchen Elend zu sein. Doch Letzteres widersprach ihrem ganzen Wesen. Doch als sie nun durch den toten Garten zu der noch toteren Festung fuhren, geriet ihr Entschluss, stark zu bleiben, ins Wanken. Sich etwas vorzustellen und es dann mit eigenen Augen zu sehen, waren zwei verschiedene Dinge. Wie es weitergeht, erfährst du in Königsblau von Julia Zieschank. So, und wenn du bis zum Ende jetzt durchgehalten hast, dann ist das hier dein Zeichen, dir unbedingt das mega coole und absolut fantastisch aussehende Taschenbuch von Königsblau zuzulegen. Also wie gesagt, den Link dazu findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und wie du vielleicht jetzt schon ein bisschen bei der Hörprobe gemerkt hast, handelt es sich bei Königsblau um ein Dark Fairy Tale. Wir haben hier Cursed Royals und das Trope Forced Proximity und natürlich super süße Blumenelfen, denn ich finde, bei so viel Darkness und auch, ja, zum Teil ist es auch ein bisschen blutig und brutal, dann darf als Ausgleich natürlich nicht so ein süßes Element fehlen wie kleine Blumenelfen. Also, wenn du findest, das klingt spannend, König Blaubart interessiert dich, du findest die Themen spannend mit einer verbotenen Tür und einem Schlüssel, der nicht benutzt werden darf und ja, möchtest gerne Blaubarts schauriges Geheimnis kunden, dann ist Königsblau dein Must-Read. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt und wie immer an dich die Bitte, den Podcast doch in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren. Denn dann hören wir uns auch ganz sicher wieder beim nächsten Mal. Und schicke die Folge doch auch super gerne an jemanden weiter, der auch gerne mehr und schneller schreiben möchte. Und ja, vergiss auch nicht, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu bewerten. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder mit der Jubiläumsfolge zum Podcast-Geburtstag. Ich wünsche dir ein super schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Podcast-Jahr mit Bücher und Sonntage. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.